Dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde an diesem schönen warmen Sommertag. Und ganz besonders grüßen wir auch unsere frisch gebackenen Hauswirtschafterinnen, wo auch immer sie sind und vielleicht uns auch zuhören über die Lautsprecheranlage. Die haben nämlich letzte Woche Prüfung gehabt und alle bestanden. Wir gratulieren nochmal ganz herzlich. Und wir begrüßen auch die Eltern und Angehörigen, die gekommen sind, weil sie nachher zu einer Feier in unserem Speisesaal eingeladen sind. Also dort ist also eine Kaffeetrinken und Feier für geladene Gäste nur, so als Nebenbei-Bemerkung. Bibelstunde. Wir wollen auf Gottes Wort aus der Bibel hören. Ein kostbares Wort. Ein Wort, das wir für unser Herz, für unser Leben brauchen. Und da ist es schön, wenn wir am Anfang so ein Gebet singen, dass dein Wort in meinen Herzen starke Wurzeln schlägt. Dieses Lied steht in dem Liederbuch in der Nummer 425. Nummer 425. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln trägt. Wurzeln, dass es tief geht und mich prägt und wachsen kann. Es gibt einen Psalm, Sie kennen ihn alle, der ist überschrieben mit Lobpreis über das Wort Gottes, der Psalm 119. Und ich lese jetzt einige Verse daraus, in einer anderen Übersetzung am Anfang. Dort heißen die ersten zwei Verse nämlich: Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die auf Gottes Wegen gehen. Und etwas weiter: Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen, dein Wort zeigen, wie über großen Reichtum. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dein Wort macht mich klug. Siehe, ich liebe deine Befehle, Herr, erquicke mich nach deiner Gnade. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wege. Ein Licht auf meinem Wege. Davon handelt auch das nächste Lied. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das singen wir und das steht jetzt hier vorne.
Ja, meinen Namen konnten Sie vorher lesen. Ich bin Schwester Renate Wiegand, momentan seit 4 Jahren in Stuttgart, in der Landeshauptstadt und dort im Aidlinger Kreis. Wir wollen miteinander beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass dein Wort ein Licht auf unserem Weg ist. Nicht unbedingt ein Scheinwerfer viele 100 Meter weit, sondern für den nächsten Schritt. Danke, dass du das auch jetzt heute in dieser Mittagsstunde aufleuchten lassen kannst und uns einen ganz neuen Hunger nach deinem Wort ins Herz schenken. Danke, dass du jetzt auch die grüßt und segnest, die mit uns verbunden sind, drüben im Haus Weitblick und auch die Eltern mit Kindern. Danke, dass du auch in der Kinderstunde gegenwärtig bist. Danke, dass du da bist. Und dass wir zu dir aufschauen, zu deinen Füßen sitzen und von deinen Worten lernen dürfen. Amen. Die große Entdeckung. Wir vom Stuttgarter Kreis waren bis vergangenen Samstag, also gestern vor einer Woche, in einer Freizeit und haben uns beschäftigt mit dem Thema fest verwurzelt in stürmischen Zeiten. Und die stürmischen Zeiten, die wir miteinander betrachtet haben, finden sich in zwei biblischen Büchern parallel. In 2. Könige ab Kapitel 22 und in 2. Chronik ab Kapitel 34. Wir müssen heute also immer mal wieder ein bisschen blättern zwischen diesen beiden Kapiteln. Aber zunächst einmal, wenn es um eine große Entdeckung geht, dann muss man ja vorher etwas vermisst haben oder dann muss vorher etwas verloren gegangen sein. Im ersten Buch Samuel in Kapitel 3 lesen wir einmal den Satz: Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das ist sicher nicht nur die traurige Erkenntnis der zu Ende gehenden Richterzeit. Das Richterbuch hört ja mit diesem Schlusssatz auf: Ein jeder tat, was in seinen Augen recht war. Ein sehr moderner Satz. Man könnte diesen Satz direkt als Charakteristik unserer heutigen Zeit ansehen. Ich weiß schon selber, was für mich gut ist. Aber auch die Tatsache jenes anderen Satzes, das Wort Gottes war selten, erleben wir heute im verstärkten Maß. Bereits in den 90er Jahren sagte unser Altlandesbischof Dr. Theo Sorg, der christliche Grundwasserspiegel in Deutschland nähert sich der Kategorie Null. Wir stehen heute schon an Sterbebetten, wo wir nicht mehr auf Psalm 23 zurückgreifen können oder auf das Vaterunser oder andere uns vertraute Bibelworte. Was würde er wohl heute, über 20 Jahre später, sagen? Was für eine Chance sind da die Möglichkeiten in unseren Kinder- und Jugendfreizeiten, in unseren Gästehäusern und auf vielen anderen Freizeiten, das Wort Gottes wieder ganz neu zu entdecken, Kindern und Jugendlichen lieb zu machen. Verloren gegangenes Wort Gottes. Verloren gegangen wie damals im 7. Jahrhundert vor Christus, da war es wirklich verloren gegangen. Das Wort Gottes, die Tempelrolle schlechthin, sie war verloren und das Schlimmste war, über Jahrzehnte hat man sie anscheinend gar nicht vermisst. Das verlorene Wort Gottes, wie war es dazu gekommen? Vom Land Israel gab es damals nur noch den kleinen Reststaat Juda, die beiden Stämme Juda und Benjamin, die die Stadt Jerusalem umgaben. Die anderen 10 Stämme des Nordreichs waren im Jahr 722 in die assyrische Gefangenschaft verschleppt worden. Gottes Gericht über Ungehorsam, Götzendienst, mangelndes Vertrauen. In den 10 Stämmen des Nordreiches hatten immer nur gottlose Könige regiert. Im Südreich Juda hatte es immer wieder gottesfürchtige Könige gegeben, die wie Felsen in der Brandung die Abwärtsbewegung aufhielten. Namen wie König Asa, König Josaphat, König Joas, König Usia. Der letzte gottesfürchtige König war Hiskia gewesen, der von 716 bis 687 regiert hatte. 29 gesegnete Jahre, in denen der Tempel wieder geöffnet, gereinigt, Gottesdienst gefeiert wurde, das Land von Götzenbildern befreit und Juda, angeführt von König Hiskia, neu in dem Gottesbund stand. Doch auf diesen so positiven König folgte der schlimmste aller judäischen Könige, der König Manasse, mit einer Regierungszeit von 55 Jahren. Und wir lesen in seiner Regierungszeit Stichworte wie: er tat, was dem Herrn missfiel. Wir lesen von Opferhöhen, von Baals und Aschera-Altären. Er betete das ganze Heer des Himmels an. Er stellte sogar Götzenaltäre im Tempel auf, ließ seine Söhne als Menschenopfer durchs Feuer gehen, verführte das Volk nach Strich und Faden. Und nach seiner langen Regierungszeit kam für 2 Jahre sein Sohn an die Macht, der ist ganz unbekannt, Ammon, machte im gleichen Fahrwasser weiter, wurde Opfer einer Verschwörung. Und dann machte das Volk dessen Sohn Josia zum König. Und von diesem Josia, der ein so schlechtes Vorbild in seinem Vater und seinem Großvater hatte, lesen wir jetzt ganz andere Sätze. In 2. Könige 22, nachher sind wir mehr in der Chronik, aber jetzt 2. Könige 22, Vers 1 und 2. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Bozkat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Ganz ähnlich auch die ersten beiden Verse in 2. Chronik 34. Wer hat dieses Kind wohl angeleitet, nach dem lebendigen Gott zu fragen? War es seine Mutter, die hier so erwähnt ist? War es wie beim König Joas Priester? Wir wissen es nicht, wer das Fundament für diesen jungen Mann gelegt hat. Aber wir sehen bei diesem jungen König eine ganz positive Entwicklung. Wenn Sie jetzt hinüberblättern nach 2. Chronik 34, dann fallen uns nämlich Entwicklungsmarken seines Lebens auf. Da heißt es in 2. Chronik 34, Vers 3, im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters Davids zu suchen. Im 8. Jahr, da war er also 16. Ja? Stellen Sie sich so manchen Jugendlichen vor. Er fing an, den Gott seines Vaters Davids zu suchen. Es geht weiter. Im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen. Das alles rauszuschmeißen, was nicht ins Land gehört, wird dann noch ein paar Verse aufgelistet. Und dann kommt in Vers 8, im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, da rückt jetzt der Tempel noch mehr in sein Blickfeld. Wenn man so rausschmeißt, was nicht reingehört, dann merkt man auch, wie der Bestand ist. Und jetzt fing er nämlich an, den Tempel zu renovieren, auszubessern, mit 26 Jahren im 18. Jahr seiner Regierung. Und damit beginnt jetzt jene geheimnisvolle Wechselwirkung, die wir bis heute geradezu als Kennzeichen einer Erweckung bezeichnen können. Der Tempel, das Haus Gottes, rückt ins Blickfeld, neutestamentlich gesehen, der Tempel, die Gemeinde. Ich lese Ihnen dazu Epheser 2, Vers 19 folgende: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel. Und wenn Sie den Apostel Petrus noch zu Hilfe nehmen, der sagt von uns: ihr seid lebendige Steine, erbaut zum geistlichen Hause. Gott baut sein Haus. Ich glaube, es tut uns gut. Wir singen zwei Verse aus diesem Lied. Wer will, kann auch gerne aufstehen, damit ihre Kreisläufe wieder in Bewegung kommen. 410, die ersten beiden Strophen. 410, 1 und 2. Andern drücken und engen ein. Man entdeckt vielleicht so manche Schäden an dem eigenen und geschwisterlichen Baumaterial. Und manchmal sieht man so auch die Lücken, die schadhaften Stellen, die fehlenden Trage- und Bindebalken, das verfallene Mauerwerk. Und manchmal mag man so stöhnen, wie es bei Nehemia passiert. Die Kraft der Träger ist zu schwach, des Schuttes ist zu viel. Wir können nicht weiterbauen. Und da ist man dann offen für ein Wort der Ermutigung, für ein Wort, das einen wieder neu in die Bahn stellt und zum Weitermachen motiviert. Gehen wir zurück zu unserem König Josia und zu dem von ihm erteilten Auftrag, den Tempel auszubessern. Im Zuge der Renovierungsarbeiten kam es zu einer überraschenden Entdeckung mit enormen Konsequenzen. Die längst verschollene Tempelrolle wurde entdeckt. Ich lese Ihnen aus 2. Chronik 34, die Verse 14 bis 18. Und als sie das Geld herausnahmen, zum Bauen braucht man ja Geld, ne? Das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaphan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab es das Buch dem Schaphan. Schaphan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaphan sprach zu dem König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaphan las vor dem König daraus vor. Das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn wird gefunden. Wenn Josia nicht die Wiederherstellung des Tempels am Herzen gelegen hätte, wäre dieses Buch wahrscheinlich nicht ans Licht gekommen. Wie war es möglich, dass dieses Buch des Gesetzes so in Vergessenheit geraten konnte? Was war das überhaupt für eine besondere Schriftrolle? In 2. König 22 kommt es noch etwas deutlicher raus. Da heißt es in Vers 8: Hilkia gab das Buch Schaphan. Das Torahbuch habe ich im Tempel gefunden. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um irgendeine Schriftrolle, um irgendein Gesetzbuch, sondern um das Gesetzbuch, wohl um das Tempelexemplar. Die Art und Weise, wie der hohe Priester von dem Buch spricht, weist eindeutig auf das Wiederauffinden eines bekannten, überaus wichtigen Schriftstückes, das seit langer Zeit verschollen war. Der Platz, an dem diese Tempelrolle des Gesetzes aufbewahrt werden sollte, wird uns in 5. Mose 31 berichtet. Wurde richtig ein Ort genannt, 5. Mose 31, Vers 26, nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es an die Seite der Lade des Bundes eures Gottes, damit es da selbst ein Zeuge sei. Diese Tempelrolle hatte ihren Platz neben der Bundeslade. Wie konnte es aber nun geschehen, dass dieses Tempelgesetzbuch einfach nicht mehr an seinem Platz war? Es ist anzunehmen, dass diese Tempelrolle in der Regierungsphase Manasses verschwand. Anasse hat ja mit seinem Eingriff in den Tempel nicht einmal vor dem Allerheiligsten Halt gemacht und die Bundeslade mit den 10 Geboten musste von ihrem Platz weichen. Und so können wir uns gut vorstellen, wie bei der Räumung des Allerheiligsten ein Jahwe-treuer Priester diese Tempelrolle gerettet hat und in Sicherheit gebracht hat, vielleicht in dieser Lade. Und so war sie über einen langen Zeitraum verschollen. Jetzt denken Sie noch mal zurück, Manasse hat 55 Jahre regiert, dann sein Sohn Amon 2 Jahre und jetzt haben wir schon wieder 18 Jahre von Josia. Dann war die 60 bis 70 Jahre lang verschollen. Die Worte, mit denen Hilkia diese Schriftrolle dem Schreiber Schaffan gibt, atmen noch etwas von dieser Ungeheuerlichkeit dieses Fundes. Vers 18, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Wie wird der König jetzt darauf reagieren, wenn ihm der Schreiber Schaffan vorliest? Zunächst wird uns die Reaktion des Königs nur in einem Vers berichtet, Vers 19. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Überaus heftig reagiert Josia hier. Er zerreißt seine Kleider, eine Handlung, die uns fremd ist, die aber in Israel ein Zeichen tiefster Bestürzung, Erregung, Trauer und Entsetzens war. Die vorgelesenen Worte aus dieser Schriftrolle haben den König zutiefst erschüttert. Spätestens hier müssen wir uns fragen, was war der Inhalt? Es ist sehr wohl möglich, dass es sich bei dieser Tempelrolle um einen Teil oder um das ganze 5. Mosebuch handelt, diesem Buch des Rückblicks auf die Geschehnisse der ersten 4 Bücher, dieser Zusammenfassung des Gesetzes. Das kommt ja auch in dem Namen zum Ausdruck, den Sie in vielen Bibeln drüber haben, Deuteronomium, das 2. Gesetz. Und in diesem 5. Buch Mose haben wir noch einmal sozusagen die Zusammenfassung der Zusammenfassung in Kapitel 28, zusammengefasst in Segens- und Fluchworten. Wenn Sie aufschlagen wollen, 5. Mose 28, wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst und hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr dein Gott zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen, weil du der Stimme gehorsam gewesen bist. Und dann ab Vers 3 kommen lauter wunderbare Segensworte. Wenn Sie demnächst mal Segensworte für Geburtstag brauchen, suchen Sie da mal. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker, gesegnet ist die Frucht deines Leibes, gesegnet dein Korb und dein Backtrog und so weiter. Bis zum Vers 15 und da kommt die Wende. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen. Und jetzt werden Flüche aufgezählt, und zwar in dem Sinn, Fluch ist Segensentzug Gottes. Segen, wir wissen das vom aaronitischen Segen, heißt Leben im Angesicht Gottes. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Aber wenn sich ein Mensch von Gott abwendet, dann geht er aus dem Angesicht Gottes hinweg, wie es von Kain hieß. Kain ging hinweg von dem Angesicht Gottes. Und da kommen nun immer wieder Punkte. Wenn der Josia das gehört hat, dann musste er fortwährend denken, ja, so ist bei uns. Ich lese Ihnen ein paar Verse vor. 5. Mose 28, Vers 20. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe und Unglück in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen bist, um deines bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dich schlagen mit Auszehrung, Entzündung und so weiter, Geschwüre, Pocken, alle möglichen Krankheiten werden aufgezählt. Und immer wieder kommt in diesen folgenden Versen jetzt schon der Ausblick auf die Gefangenschaft. Und wenn Josia das jetzt hört, dann weiß er ja, die nördlichen Stämme sind ja schon abtransportiert worden. Und so können wir verstehen, dass er total erschrocken ist bei diesen Worten. Er musste fortwährend denken, ja, das erleben wir in unserem Land. Genau so ist es gerade. Und mit den 10 Stämmen ist die Deportation schon passiert. Wenn wir so weitermachen, wird das auch unsere Zukunft sein. Das Wort Gottes wirkte wie ein Spiegel, in dem Josia deutlich die Situation seines Volkes erkannte. Er wurde so voll getroffen von diesen Worten. Und das Besondere, er ließ sich treffen. Er distanzierte sich jetzt nicht von dem, was ihm vorgelesen wurde. Ist es uns nicht auch schon so gegangen, dass wir beim Bibellesen in einer Andacht oder in einer Bibelstunde zugeben mussten, ja, genau so sieht es bei mir jetzt gerade aus. Gottes Wort hat recht. Heiliges, heilsames Erschrecken. Aber was tun in diesem Erschrecken? Josia zerreißt nicht nur seine Kleider, er sucht auch Hilfe. Wenn man selber nicht weiter weiß, ist es ganz gut, wenn man weiß, wo man hingehen kann, um Hilfe zu suchen. Wenn Sie jetzt wieder in 2. Chronik 34 weiterlesen, nach seinem Kleiderzerreißen, stellt er nämlich eine 5-köpfige Delegation zusammen und schickt die los und sagt, befragt für mich den Herrn. Ich lese Vers 20 und 21. Und der König gebot Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaffans und Achbor, dem Sohn Michajas und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, geht hin und befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn über uns. Weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Geht und befragt für mich den Herrn. Er sagt ihnen nicht einmal, wo sie hingehen sollen. Und jetzt ist es was ganz Interessantes, das uns bei den alttestamentlichen Königen immer wieder auffällt. Jeder König bekommt mindestens einen Propheten zur Seite gestellt. Sie kennen das von David, war zuerst noch Samuel, später der Nathan, dann bei Hiskia, Jesaja und Micha. Hier bei Josia wären es eigentlich Jeremia und Zephania. Wenn Sie Jeremia 1,1 lesen oder Zephania 1,1, dann merken Sie, die waren zur Zeit Josias. Aber erstaunlicherweise geht das Fünferteam weder zu Jeremia noch zu Zephania. Wird uns auch nicht gesagt, warum. Jeremia war vielleicht gar nicht in Jerusalem, sondern in seinem Heimatort Anatot. Aber das Schöne ist, dieses Fünferteam unter Führung von dem hohen Priester Hilkia weiß, wo sie hingehen können. Sie wissen einen Propheten hier in Jerusalem. Nein, es ist nicht ein Prophet, es ist eine Prophetin. Ich lese Vers 22. Da ging Hilkia samt den anderen, die der König gesandt hatte, hin zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tokats, des Sohnes Harhas, des Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte, im zweiten Bezirk der Stadt, und sagten ihr dies. Sie wissen, wo sie hingehen können. Diese Hulda taucht sonst nirgends auf. Eine Prophetin in dieser Zeit, so kurz vor dem Untergang. Und diese Hulda ist von Gott schon vorbereitet. Vers 23, sie sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. Der König imponiert ihr gar nicht, vor ihr ist der König ein Mann. Sie hatten gefragt für den König und für das Volk und sie bekommen jetzt auch eine zweiteilige Antwort. Ich lese Vers 24 und 25, das ist die Antwort fürs Volk. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner. Alle Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man dem König von Juda vorgelesen hat. Jetzt merken Sie den Zusammenhang. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Das war das Wort über das Volk. Und jetzt das Wort über den König. Vers 27, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen das Unheil nicht sehen müssen. Zwei schwere Botschaften, die diese Fünferdelegation ausrichten muss. Sie kommen zurück zu Josia und sagen es dem König. Und wie wird jetzt Josia reagieren? Keinen Moment ruht er sich aus auf dem Gedanken, ja, mich betrifft ja das Unglück nicht mehr. Keinen einzigen Moment. Josia ist im Wort Gottes verankert. Er kennt das Gebet Salomos bei der Tempeleinweihung. Und er weiß, dort steht, wenn sie sich beugen und zu mir rufen. Und er denkt, jetzt müssen einfach alle diese Worte hören. Vielleicht lässt sich Gott noch einmal erbitten und wendet sein angekündigtes Unheil noch einmal ab. Vers 29, da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurde vor ihren Ohren gelesen, alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war. Alle sollen Gottes Wort hören, klein und groß, Älteste, Priester, Leviten, alle Einwohner von Jerusalem und dem Umland. Der König als einer, der das Wort Gottes gehört hatte, sich vom Wort Gottes hat treffen lassen, wird jetzt zum Anführer einer großen Schar, die auch hören soll. Das ist so ein geistlicher Grundsatz, was mich selber betroffen gemacht hat. Das kann ich auch ganz anders weitergeben. Oder ich darf es hier mit Worten der Gründerin unseres Mutterhauses sagen, Christa von Fieban hat so formuliert: Wenn wir für uns selbst ringen, um die Wirksamkeit seiner Kraft in uns, dann werden wir auch imstande sein, unsere Glaubensgeschwister zu erwecken, oder soll man hier besser sagen, wachzurütteln und ihnen in heiliger Liebe vorwärts zu helfen. Alle sollen das Wort Gottes jetzt hören. Im nächsten Vers wird uns eine kleine Bemerkung geschildert. Vers 31, und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn. Der König trat an seinen Platz. Im Königebuch heißt es, er trat an seine Säule. Sie können auch finden, er trat auf die Plattform. Also es gab im Tempel einen Platz, wo man gewusst hat, da gehört der König hin. Eine schlichte Bemerkung, die äußerlich diesen Standort des Königs bezeichnet, aber doch eine weitaus tiefere Bedeutung hat. Viele Jahre lang hatten der König und das Volk nicht ihren Platz als Gegenüber Gottes, als Eigentumsvolk, das ihm in Treue gehorsam ist, ausgefüllt. Die Bundesgeschichte Israels ist eine Geschichte von Bundesbrüchen auf der Seite des Volkes. Und nun stellt sich Josia auf seinen Königsplatz und erneuert hier den Gottesbund. Und es ist nur logisch, wenn Sie weiterlesen, Kapitel 35, dass er dann mit dem Volk das Passafest feiert. Passa heißt schonendes Vorübergehen. Ein Lamm stirbt an meiner Statt, so kriege ich Vergebung. Schon Vorausschau auf das Kreuz. Ein König, der seinen Platz einnimmt. Und wenn wir jetzt Kapitel 35 weiterlesen, dann merken wir, nicht nur ein König nimmt seinen Platz ein. Priester und Leviten, 2. Chronik 35, Vers 2, er stellte die Priester auf ihre Posten. 35, Vers 5, da sagt er zu den Leviten, stellt euch im Heiligtum auf, entsprechend den Abteilungen und Sippen. Vers 10, die Priester standen an ihrem Platz und die Leviten in ihren Abteilungen. Und sogar in Vers 15 noch die Sänger und die Torhüter. Zuerst stellt sich der König auf seinen Platz und dann stellt er sie auf ihren Platz. Wer Gottes Wort gehört hat, wer sich vom Wort Gottes treffen ließ, wer erkannt hat, ja, so sieht es bei mir aus, wer den Bundesbruch zugibt und Vergebung empfängt, wer sich neu zu Gott wendet, der wird ausgerüstet, wieder an seinem Platz stehen zu können und sich mit seinen Gaben miteinander und füreinander einzusetzen, ganz gleich, ob als Priester, als Levit, als Sänger oder Torhüter. Ist da übrigens auch nett berichtet, wie sie auch einander beisprangen, dass sie füreinander auch bereiteten, miteinander und füreinander. Sie stehen auf ihrem Platz, so wie wir es in Johannes 15, Vers 16 lesen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt an euren Platz, gesetzt, da wo sie wohnen, gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Aber nicht nur die Priester und die Leviten nehmen ihren Platz ein, sogar das Volk tritt neu in den Bund. Ich lese noch mal diesen Vers 31 aus 2. Chronik 34. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und er ließ hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren, und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Noch deutlicher drüben im Königebuch, da heißt es in 2. Könige 23 am Schluss in Vers 3, und alles Volk trat in den Bund. So wie sie damals bei dem Bundesschluss am Sinai gesagt hatten, alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun. Josia nimmt sie mit, Josia geht voran, ganz ähnlich wie einst ein Josua gesagt hatte, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Sie wollen nun wieder dem Herrn nachwandeln, sich von ihm führen lassen, nicht zurückbleiben, nicht vorauseilen, nicht abweichen. Und das ist so das Merkmal dieses Königs Josia, das wir vorher in der allerersten Stelle von ihm lasen. 1. Könige 22, Vers 2. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er wandelte ganz in dem Weg seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Er selber, und dann nimmt er die Verantwortungsträger mit hinein und das ganze Volk. Es hat Auswirkungen, wenn einer auf Gottes Wort hört, sich vom Wort Gottes treffen lässt, Gott Recht gibt und umkehrt und neu seine Stellung einnimmt. In Hohelied 1, Vers 4 heißt es, ziehe mich dir nach, so laufen wir. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus dieser Bibelstunde heimgehen und ermutigt und gestärkt an Ihrem Platz wieder mit ganzem Herzen stehen können. Wir beten noch. Lieber Herr, es war so eine turbulente Zeit, in der Josia war. Es war so eine gottvergessene Zeit, die unserer heutigen so ähnlich ist. Und wir danken dir, dass wir auch wieder ganz neu dein Wort entdecken dürfen, dass wir mit Zinzendorf beten dürfen, Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Und so danken wir dir ganz herzlich für alle Möglichkeiten hier im Sommer, in den Freizeiten, in den Gästehäusern, auch hier im Bibelkurs. Und wir danken dir, dass du unterwegs bist, damit Menschen dein Wort wieder entdecken als diesen größten Schatz. Amen. Jetzt singen wir noch dieses Lied, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, 422. 422, da kommt es auch, dass ich nicht fallen und abirren oder abweichen mag. 422. Es ist Ihnen noch bekannt zu geben, dass nächsten Sonntag Pfarrer Dr. Heiko Grimmer die Bibelstunde hält. Herzliche Einladung. An den nächsten drei Sonntagen ist hier kein Kinderprogramm. Am kommenden Mittwoch ist der letzte Mittwochskreis vor den Ferien um 20 Uhr. Und am 3. August beginnt der Bibelkurs. Wir sind sehr dankbar, wenn Sie mit für diese Zeit beten. Ab Montag, den 5.8., sind Sie auch herzlich als Gasthörer dazu eingeladen. Programme liegen draußen auf. Bitte beten Sie auch für die Kinder- und Jugendfreizeiten, die am Samstag beginnen. Da gibt es auch so eine bunte Karte, die Sie gerne mitnehmen dürfen. Und jetzt einen bewahrten Heimweg und eine gesegnete neue Woche.